Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Susanne Burkhardt.
Schön, dass Sie dabei sind. Dass Puppenspiel nicht nur etwas für Kinder ist, das hat uns der österreichische Puppenspieler und Regisseur Nikolaus Habian in den vergangenen Jahren immer wieder mit seinen Inszenierungen in Erinnerung gerufen. Jetzt gibt's eine Neuinterpretation der Beethoven-Oper Fidelio in Wien von ihm, natürlich mit Puppen. Wie es war, dazu gleich mehr. Außerdem besuchen wir das Comeback von Xavier Naidoo in Köln. Wir schauen auf eine Personalie, die in Theaterkreisen mit Spannung erwartet wurde. Hasko Weber, das wurde heute bekannt, übernimmt das Staatsschauspiel Dresden. Gleich sprechen wir mit ihm über seine Motivation und seine Pläne. Jetzt also wissen wir, wer das Staatsschauspiel Dresden ab der Spielzeit 2027-28 übernehmen wird. Auf Joachim Clement folgt dann Hasko Weber, ein erfahrener Theatermann, Jahrgang 1963. Viele Jahre war er freier Regisseur, unter anderem in Tübingen, Saarbrücken, Mannheim, Berlin und Stuttgart. Von 2005 an leitete er dort in Stuttgart 8 Jahre lang die Schauspielsparte am Staatstheater. Danach wechselte er als Generalintendant an das Deutsche Nationaltheater Weimar samt Staatskapelle. Und im Moment ist er Interimsintendant am Staatstheater Cottbus. Mit dem neuen Posten kehrt Hasko Weber jetzt in seine Geburtsstadt Dresden zurück, an ein Haus, das er gut kennen dürfte, denn von 1993 bis 2001 war er dort Oberspielleiter. Ich habe ihn am Abend dort in Dresden erreicht. Schönen guten Abend, Herr Weber. Und herzlichen Glückwunsch zur neuen Aufgabe.
Ja, vielen Dank und guten Abend auch zurück.
Herr Weber, jetzt also Dresden, eine Stadt mit geplanten Kürzungen im Kulturbereich in Höhe von 4 Millionen Euro. Vor ein paar Tagen erst erreichte uns die Meldung, dass das Festspielhaus Hellerau, die Staatsoperette und das Theater Junge Generation zusammengelegt werden sollen als städtische Bühnen. Das ist nur eins von vielen Kürzungsszenarien. Was hat Sie denn bewogen, sich in einer solchen Situation um die Leitung des Staatsschauspiels zu bewerben?
Na, die Situation ist ja bundesweit, glaube ich, vergleichbar im Moment, dass die Aussicht für die nächsten Jahre für die Kultur zumindest Fragezeichen hat. Man kann, wenn man die letzten 30 Jahre zurückdenkt, sagen, es gab mindestens 2 Phasen, wo das auch schon mal so akut für die Kultur und besonders für die Theater und Orchester aussah. Das war in den 90ern, das war dann in den Nullerjahren und jetzt erleben wir das wieder. Wir sind Teil der Gesellschaft und die Diskussion darum, wie man bestimmte Dinge auch anders ins Auge fassen muss, die kann natürlich an der Kultur nicht vorbeigehen. Aber ich bleibe da ganz optimistisch, denn es geht ja auch darum, ja gerade in Dresden mit dem Staatsschauspiel und der Semperoper und der Staatskapelle, ein großes Theater auch zukunftsfähig zu halten und zu gestalten. Da denke ich, müssen wir aus den Häusern selber natürlich mittun, aber nur im Verbund mit der Politik. Und die Kunst und die Kultur sind Bestandteil unserer Gesellschaft. Die sind nicht verzichtbar. Gestaltbar ist eine Menge, aber darüber muss man in Austausch kommen, bevor dann Sparszenarien ebenso abrupte Brüche oder einfach nur Kürzungen darstellen. Die Chance hätten wir jetzt noch.
Die Kulturbürgermeisterin der Landeshauptstadt Dresden, Ann-Kathrin Klepsch, hat ihre Wahl gelobt, unter anderem auch ihre enge biografische Verbindung zur Stadt. Könnte das ein Vorteil sein für Sie im Vergleich zu Ihrem Vorgänger Joachim Clement, diese Ost, aber auch Ihre gesamtdeutsche Perspektive?
Ja, ob das ein Vorteil ist, das weiß ich nicht. Ich glaube, Joachim Clement macht mit dem Staatsschauspiel, mit seinem Team auch eine sehr gute Arbeit. Ich habe aus meiner Biografie ja nie einen Hehl gemacht. Das ist gerade in den letzten Jahren noch in Weimar und auch in Cottbus schon auch ein Vorteil gewesen, sich in den Verhältnissen schneller zurechtzufinden und auch mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Und das wird auch in Dresden so sein. Ja, also kann ich mir nicht anders vorstellen. Und der politische Raum Thüringen, Brandenburg, Sachsen ist aufgeladen. Da weiß man auch, was man möglicherweise vor sich hat. Und da ist diese Verwurzelung, glaube ich, kein Nachteil.
Ja, gelobt wurde von Ann-Kathrin Klepsch auch, sie seien sich der Herausforderungen bewusst, mit denen Theater- und Kulturinstitutionen in Deutschland konfrontiert seien. Das sind ja nicht nur politische Angriffe von rechts möglicherweise, sondern wir haben es ja schon angesprochen, auch das große Kürzungsszenario. Heißt das vielleicht, was Frau Klepsch da meint, dass Sie, Herr Weber, gut Drittmittel einwerben können oder eben gut mit wenig Geld auskommen?
Also wir reden in allen Belangen im Moment über Wandel, Veränderung, Transformation. Und es wäre ja sehr kurios, wenn das am Kulturbereich vorbeiginge. Und damit meine ich erstmal ganz einfache Dinge. Wir haben große Veränderungen auch in den Tarifregelungen. Es sind andere freie Tageregelungen seit Herbst gültig, die Dispositionen verändern, die ganze Produktionspläne verändern. Wir müssen natürlich die ökonomischen Grundlagen für die Häuser auch im Blick behalten. Es wird Digitalisierungsprozesse geben. Wir reden über Nachhaltigkeit. Das fällt ja alles nicht vom Himmel. Und da ist meine Überzeugung oder mein Ansatz der, lasst uns doch mal genau schauen, wie machen wir es jetzt, was läuft davon gut, wo kommen wir in Schwierigkeiten und wie kriegen wir die gelöst. Und allein das könnte auch eine Bewegung zu auf die Politik sein, auch ein anderes Verständnis zu entwickeln, was in so einem komplexen Rahmen wie im Theater eigentlich abläuft und wichtig ist. Wenn auch die politische Seite ein Verständnis dafür hat, was das eigentlich ist und welche Fragen da eine Rolle spielen, dann sind unter Umständen noch andere Lösungen möglich. Das sehe ich als Aufgabe. Wir müssen uns auch bewegen. Also ich finde schon, wenn jemand sich Gedanken macht, wie er was umgestalten kann, einfach um zeitgemäßer auch zu arbeiten, also auch das Staatsschauspiel, genau wie Weimar oder Cottbus, das sind ja von der Größenordnung mittelständische Unternehmen. Und da kommen wir an bestimmten Fragen nicht vorbei. Und die löst niemand anders als wir selbst.
Also Fragen wie Zusammenlegen, Personal vielleicht reduzieren, Werkstätten miteinander verknüpfen, sowas?
Also Abläufe und Kommunikationsebenen sind schon ins Auge zu fassen. Ich rede jetzt nicht hier von einer vorweggenommenen Sparmaßnahme. Man kann ja Theater auch aus einer anderen Perspektive sehen und sagen, da ist vieles so in den Abläufen fest, dass man auch dran verzweifeln kann, weil die Routinen im Vordergrund stehen. Wir können uns nicht in der Zukunft darauf verlassen, dass die Mittel so weiterfließen, wie das in den vergangenen Jahren war. Wir können das fordern und müssen das auch fordern. Aber wir haben auch, glaube ich, eine Aufgabe zu sagen, warum wir das fordern, außer dass wir uns darauf berufen, dass es bisher so ging. Und das ist eine Überzeugungsarbeit. Und ich finde das schon nicht ganz unwesentlich, diese Verknüpfung zur Politik zumindest zu versuchen. Ja, also eine Verständnisebene zu schaffen. Das ist auf jeden Fall eine bessere Voraussetzung, als wenn Unkenntnis herrscht und der Pragmatismus in Haushaltsdebatten dann Entscheidungen nach sich zieht.
Jetzt, wenn man aber aufs Staatsschauspiel, ich will jetzt gar nicht so lange auf diesen Kürzungen rumreiten, aber wenn man jetzt aufs Staatsschauspiel Dresden schaut, da haben wir jetzt gerade die letzte Ausgabe des Europäischen Theaterfestivals Fast Forward erlebt, ein Festival für junge europäische Regie. Das hatte der jetzt noch amtierende Intendant Joachim Clemen 2017 mitgebracht zum Amtsantritt aus Braunschweig. Das ist jetzt gestrichen worden, man spart 200.000 Euro. Ich frage mich halt, wo ist Ihr Gestaltungsspielraum, wenn das, was vorhanden ist, jetzt schon eingekürzt wird und natürlich nicht davon auszugehen ist unbedingt, dass es Zuwächse gibt. Also wie können Sie dann was Neues gestalten? Hat Sie das nicht abgeschreckt, dass dieses Festival zum Beispiel gerade ausläuft?
Also dass das Festival jetzt nicht mehr stattfindet, nächste Spielzeit, ist nicht gut. Das ist ein Verlust. Und die Summe, die Sie gerade genannt haben, zeigt ja an, dass das jetzt auch keine gigantische Budgetierung ist, die dann nicht mehr vorhanden so einen Verlust erzeugt. Und das wäre auch ein Punkt, das habe ich auch heute in der Pressekonferenz gesagt. Also das darf man so nicht hinnehmen. Wie man vielleicht zu einer Wiederbelebung oder zu einer anderen Gestaltung so eines Festivalformats kommt, das kann ich jetzt heute hier am Telefon nicht beantworten. Aber das wäre ein Ziel. Wir brauchen diese Drehscheiben, wir brauchen auch diesen künstlerischen Austausch. Und das ist auch eine deutliche Belebung des Kulturlebens in der Stadt gewesen, ganz klar. Also nehmen wir das mal als deutliches Zeichen. Und da gilt es, Überlegungen anzustellen, auch vielleicht Vorschläge zu machen. In der Tiefe bin ich an der Stelle noch nicht aussagefähig. Das wäre, glaube ich, kurios.
Ja, es geht ja jetzt auch erst los. Wie haben Sie eigentlich die Findungskommission von sich überzeugt?
Naja, ich habe mir gewünscht, das zu machen. Und habe mich darauf vorbereitet. Und die Themen, die wir jetzt im Gespräch gestreift haben, die haben da auch eine Rolle gespielt. Am Ende geht es natürlich darum, dass so ein Haus, Dresden ist ein, also aus der Tradition, aber auch aus dem Gegenwärtigen heraus, ein auffälliges, ensemblegeprägtes Schauspielhaus mit bundesweiter Wirkung. Und diese Ensemble-Tradition ist für mich auch der Ansatz. Das ist auch mein Ding. Die Erfahrung in den 90ern liegt ja jetzt schon lange zurück, aber wir haben immerhin damals ja auch eine wahnsinnige Transformation hingekriegt. Also alle Verträge, die galten bis 90, waren plötzlich weg. NV Bühne wurde eingeführt, Dresden wurde Landeshauptstadt. Das war eine Umwälzung, vor der stehen wir, glaube ich, jetzt im Moment gar nicht. Und die haben wir, das kann ich dann in Richtung des Intendanten von damals, Dieter Görne, sagen, die haben wir auf eine so sanfte und auch langfristige Art und Weise versucht, in den Griff zu kriegen. Ist mir erst hinterher klar geworden, das war aber Görnes Politik, dass das schon auch ein Beweis war, was so geht. Und das macht mich eben halt auch zuversichtlich, dass auch andere Herausforderungen, die uns die Zeit bringt, das wäre ganz normal, dass wir denen beikommen. Am Ende ist es ein großes Schauspielhaus mit einem ganz tollen Ensemble und einem Publikum in Dresden, was dieses Ensemble sucht und sich mit dem Ensemble identifiziert. Punkt.
Ja, und Sie sind auch als widerständiger Kulturarbeiter bekannt, Herr Weber, einer, der kritisch und auch politisch unterwegs ist. Und deswegen glaube ich, dass sich viele über diese Entscheidung heute gefreut haben. Ich jedenfalls wünsche Ihnen für die ersten 5 Jahre, die ja erst 2027 beginnen, als Intendant am Staatsschauspiel Dresden viel Glück, Ausdauer und Widerstandsfähigkeit. Alles Gute.
Ich danke Ihnen sehr. Ich hoffe, dass das eintritt.
Hasko Weber, im Sommer 2027 übernimmt er die Leitung des Staatsschauspiels Dresden von Joachim Clement. Ja, Fidelio, das ist die einzige Oper, die Ludwig van Beethoven komponiert hat. Eine Oper, die von Freiheit, Liebe und Gerechtigkeit handelt und von einer Frau, die sich als Mann, als Fidelio, verkleidet, um ihren Ehemann Florestan aus politischer Haft zu befreien. 1955 wurde die Wiener Staatsoper mit Fidelio wiedereröffnet unter dem umstrittenen Dirigenten Karl Böhm. Und dem hat der österreichische Puppenspieler Nikolaus Habian einen eigenen Abend gewidmet. Und jetzt inszeniert er die Oper eben an diesem Haus. Heute Abend gab es die Neuproduktion des Stoffs zu erleben. Natürlich mit Puppen. Die Musikkritikerin Franziska Stürz war für Fazit dabei. Schönen guten Abend.
Ja, Frau Weidner, herzliche Grüße aus Wien.
Habian hat zu Beginn der Proben gesagt, ich möchte keinen Fidelio sehen, der von einer konkreten politischen oder gesellschaftlichen Situation erzählt. Also für ihn, so heißt es, funktioniere der Fidelio nur, wenn er allgemein gehalten ist. Wie allgemein hat er ihn denn heute Abend gehalten?
Ja, er hat ihn zeitlos gültig, was das Stück auch wirklich ist, durchaus allgemein gehalten. Es gibt schon heutige Elemente da drin. Das ist an den Kostümen hauptsächlich zu erkennen von Denise Heschel. Es gibt ein Gefängnis als zentralen Raum. Das ist mal ein graues Betongefängnis mit Gitterstäben. Ist jetzt auch nicht neu, sagen wir mal so, in den Interpretationen von Fidelio der letzten Jahrzehnte. Und da gibt es ein Verlies. Möchte gerne die Leonore dann runter, um ihren Mann dort endlich rauszuholen, und auch das hat er nicht irgendwie neu gezeigt. Also vielleicht ist die Wohnung von dem Gefängniswärter Rocco und seiner Tochter Marceline ein bisschen modern, denn sie ist orange tapeziert und schaut ein bisschen spießig aus, mit einer Holztäfelung, auch sehr beengt. Das ist vielleicht das einzige Element, was so originell ist, aber also das ist auch schon, man hört es vielleicht schon raus, mein Problem, dass ich jetzt also keine unglaublich originelle Sichtweise auf dieses Werk in Habians Deutung feststellen konnte, wobei es ja auch nicht schlimm ist. Es ist okay, dieses Werk einfach so zu erzählen, wie es ist, denn es geht um Freiheit, um die Befreiung und zu Unrecht Inhaftierte.
Ja, aber neu sind ja jetzt die Puppen von Nikolaus Habian, die den Sängerinnen oder Sängern an die Seite gestellt werden. Machen die denn, bringen die denn sozusagen diesem Stoff einen Mehrwert?
Genau, ich habe das ausgelassen, weil das tatsächlich so ist. Also er ist ja Puppenspieler und er hat diese Klappmaulpuppen oft in seinen Inszenierungen verwendet. Ich habe das sehr originell in einer Operetteninszenierung schon mal gesehen. Jetzt für den Fidelio hat er eben Leonore und Florestan gedoppelt. Bei Leonore verstehe ich es auch, weil sie ja sich als Mann verkleidet. Dann hätte ich gedacht, es gibt eine Puppe, die einen Mann darstellt und dann eben die Sängerin, die die Frau ist oder andersrum. Aber nee, die Puppe sieht eigentlich auch so aus wie Marlene Byström, die blonde Sängerin, der der Leonore und wird dann eben von zwei Personen gespielt, eine Schauspielerin und eine Puppenspielerin. Und die Schauspielerin spricht auch Teile der Dialoge, obwohl Marlon Biström die auch sehr gut spricht. Die sprechen auch abwechselnd. Und insgesamt sind dann also vier Personen als diese eine Figur auf der Bühne. Das ist bei Florestan auch so. Und da wird es dann für mich ein bisschen zu viel der Persönlichkeitsspaltungen. Man kann ja sagen, die eine Stimme ist die der Seele, die andere die des Körpers, was für die anderen außen sichtbar ist. Aber für mich sind diese zwei Puppen jetzt nicht wesentlich für die Neudeutung dieser Geschichte gewesen. Und ich fand sie ganz interessant, aber auch nicht besonders herausragend.
Okay, also es hat sich Ihnen nicht erschlossen, warum es jetzt diese Puppen geben muss auf der Bühne?
Nee, ich glaube, sie ist sie einfach, weil Herr Hapian gerne mit diesen Puppen spielt. Das ist ja auch seine Berechtigung, aber sonst fand ich keine.
Also ich höre da schon so einen gewissen Unmut über die Inszenierung raus. Dann versuche ich es jetzt mal mit der Musik. Pult stand ja Franz Welser-Möst. Und der hat ja im Vorfeld geschwärmt, wie gut Habian das Werk kennt und wie gut er die Vielschichtigkeit verdeutlicht. Das hat sich offenbar ja nicht ganz vermittelt. Aber wir hören mal kurz, wie Welser-Möst dieses Werk überhaupt, diese Oper Fidelio von Beethoven einschätzt.
Fidelio ist keine Oper im herkömmlichen Sinn, sondern eigentlich ein großes philosophisches, humanistisches Statement. Es ist so quasi Philosophie in Töne gegossen.
Ja, das klingt ziemlich hochtrabend. In welche Töne hat denn Welser-Möst das jetzt gegossen heute Abend?
Oh ja, er hat das also in ziemlich brachiale Töne gegossen, vor allen Dingen in den reinen Instrumentalstücken. Es gibt die Tradition, da vor dem dritten Akt nochmal eine der Ouvertüren, die Leonoren-Ouvertüre, denn dieses Werk gibt es in unterschiedlichen Fassungen mit mehreren Ouvertüren, also da nochmal eine reine Orchesternummer, sage ich jetzt mal, zu bringen. Und die war wirklich so, dass ich gedacht habe, da trifft der Satz zu, er mag Musik nur, wenn sie laut ist. Also Beethoven so geknallt habe ich selten gehört. Zwischendrin war es aber auch ganz zart und wunderbar. Also das hatte große Bandbreite. Mein Lieblingsstück ist das Quartett im ersten Akt und wir können da gerne mal reinhören, wie sich diese Stimmen von Marlon Biström, Tarek Nazmi, Katrin Zukowski und Daniel Jens, also diesen vier Charakteren im ersten Akt, so schön vermischen.
Ja, jetzt heißt es ja immer über Beethovens Fidelio, das sei eine enorme Herausforderung für die Sängerinnen und Sänger. Also das klang jetzt gerade für mich sehr schön. Wie hat das Sängerinnen-Ensemble das heute Abend gemeistert?
Ja, sehr, sehr gut. Also es wurde sehr gut gesungen. Es waren alles Rollendebüts in den großen Hauptpartien und David Budd Philipp eben auch als Florestan dann im zweiten Akt mit seiner unglaublich halsbrecherischen Tenorarie, ebenso wie Marlon Biström mit der großen Leonorenarie, haben das großartig gemeistert. Das waren tolle sängerische Leistungen. Ich muss immer gestehen, dass mir dann auch mit Franz Welser-Möst am Pult und dem Orchester der Wiener Staatsoper manchmal das Orchester zu dick ist. Also da hätte ich gerne ein bisschen mehr zurückgenommen, das habe ich ja schon erwähnt. Also wenn sie dann symphonisch spielen dürfen, dann lassen sie die Sau raus, sage ich jetzt mal auf Deutsch. Aber wenn die Sänger dabei sind, könnten sie eigentlich auch mal ein bisschen sich noch zurücknehmen. Die Wiener sehen das anders, hören das anders. Es gibt eine große Tradition hier mit diesem Werk. Ja, keine Ahnung. Ich kann dem nicht so ganz diese Begeisterung, die auch heute Abend für diese Premiere dann geäußert wurde, teilen. Haben Sie ja schon rausgehört. Ich denke, ja, also es gab schon bedeutendere Fidelio-Interpretationen in den letzten Jahren.
Ja, und damit hat sich ja übrigens die Wiener Staatsoper von einer Inszenierung verabschiedet, die 55 Jahre im Repertoire war von Otto Schenk und für viele oder manche prägend. Also ich höre raus, dass dieser Fidelio jetzt vielleicht da nicht ganz anschließen kann, aber vielleicht entwickelt sich da ja noch was.
Ja, wir geben ihm eine Chance.
Nikolaus Habian inszeniert an der Wiener Staatsoper Beethovens Fidelio unter der musikalischen Leitung von Franz Welser-Möst. Und Franziska Stürz war für Fazit bei der Premiere dabei. Ganz herzlichen Dank und noch einen schönen Abend.
Danke, tschüss.
Und jetzt geht's hier weiter mit den Kulturmeldungen des Tages und Christiane Gut.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Im Bundestagsausschuss für Kultur und Medien gibt es morgen eine Expertenanhörung zur novellierten Gedenkstättenkonzeption des Bundes. Schon heute kritisierten mehr als 40 Vereine und 140 Personen aus Wissenschaft und Kultur in einem offenen Brief die Nichtaufnahme der Kolonialismusaufarbeitung in das Konzept. Da es sich beim Kolonialismus um staatlich verübtes Unrecht handle, trage der deutsche Staat eine Pflicht zur Erinnerung und Aufarbeitung, heißt es vom Verein Decolonize Berlin. Das Vorstandsmitglied beim Verein Decolonize Berlin, Tahir Della, erklärte dazu am Abend im Deutschlandfunk:
Wir brauchen erstmal eine Auffassung, in welcher Art und Weise das eine Wirksamkeit hat, die koloniale Vergangenheit Deutschlands, welche Kontinuitäten da sind bis zum heutigen Tag und welche Folgen es auch für die Gesellschaft insgesamt hat, die von Migration zum Beispiel ganz stark geprägt ist. Und wir brauchen auch tatsächlich eine Bestandsaufnahme, sozusagen inwieweit ist das bekannt, das Wissen sozusagen ob der deutschen Kolonialgeschichte und wie dem muss damit umgegangen werden. Und es braucht vor allem auch ein Bekenntnis dazu, dass es eben auch ein Unrechtssystem ist, gleichbedeutend mit dem SED-Unrechtssystem oder mit dem SN-Unrechtssystem.
Sagt Tahir Della, Vorstandsmitglied beim Verein Decolonize Berlin. US-Präsident Donald Trump hat eine Drohung wahrgemacht. Er reichte bei einem Gericht in Florida Klage gegen die BBC wegen Verleumdung ein und fordert 10 Milliarden Dollar Schadenersatz. Er wirft der britischen Rundfunkanstalt vor, einen Beitrag über den Sturm auf das Kapitol im Januar 2021 unzulässig manipuliert zu haben. Die BBC hatte bereits Fehler eingeräumt und erklärte heute nur, sich zu verteidigen. Der Direktor des Trump-nahen US-Senders Newsmax, Chris Ruddy, riet der BBC, lieber einen Vergleich zu suchen.
Ich denke, es würde der BBC schaden, wenn sie sich auf ein Gerichtsverfahren einlassen würde. Ich würde ihnen empfehlen, einen schnellen Vergleich anzustreben, um die Sache zu beenden. Ein Vergleich würde vielleicht bei 10 Millionen Dollar liegen. Ein Prozess würde die BBC dagegen vielleicht zwischen 50 und 100 Millionen kosten, selbst wenn sie gewinnen. Die BBC kann bestimmt 10 Millionen für einen Vergleich aufbringen.
The BBC has enough money to cover a settlement of that size.
Chris Ruddy, Direktor des US-Senders Newsmax.
Ja, zu schnell gewischt gerade. Jetzt geht's um einen Mann, der heute sein Konzert-Comeback in Köln gab. Ein Sänger, der zu den wichtigsten Popstars Deutschlands zählte. Mehrmals landeten seine Hits auf Platz 1 der Charts. Und dieser Song, der wurde zur Hymne der Fußball-WM 2006. Xavier Naidoo mit dieser Weg, ein Song, der schon vorweg zu nehmen schien, was dann passierte. Sein Weg wurde kein leichter, nicht mit vielen war er sich einig. Der Mannheimer sympathisierte mit Reichsbürgern, trat bei sogenannten Querdenkern auf, verbreitete Verschwörungsmythen und leugnete den Holocaust. Es folgte der Abstieg. Doch 2022 dann der Wandel. Naidoo veröffentlichte ein Entschuldigungsvideo und das klang so.
Bei der Wahrheitssuche war ich wie in einer Blase und habe mich manchmal vom Bezug zur Realität entfernt. Das habe ich leider jetzt erst erkannt. Ich habe Dinge gesagt und getan, die ich heute bereue. Mir ist es deshalb wichtig, euch zu sagen, dass ich mich von allen Extremen distanziere. Insbesondere und vor allem auch von rechten und verschwörerischen Gruppen. Mit manchen meiner Äußerungen und Verhaltensweisen habe ich Menschen vor den Kopf gestoßen und verletzt, was ich sehr bedauere. Hierfür entschuldige ich mich und bitte euch um Verzeihung.
Xavier Naidoo also mit seiner Entschuldigung. Und heute, nach 6 Jahren, stand Xavier Naidoo erstmals wieder auf der Bühne in der Kölner Lanxess Arena. Und für uns dabei war mein Kollege Mike Herbstreuth. Hallo Mike.
Hallo.
Ja, wie aktiv ist denn die Fangemeinde von Naidoo noch nach all seinen Verfehlungen und seinem Irrweg?
Sehr aktiv, würde ich sagen. Also dieses Auftaktkonzert in Köln, das war sehr schnell ausverkauft. So schnell, dass es direkt ein Zusatzkonzert gab, organisiert wurde. Und er jetzt morgen nochmal in Köln spielt. Und auch einige der anderen, insgesamt 16 Konzerte der Tour, die sind schon länger ausverkauft.
Das heißt, seine Vergangenheit spielt keine Rolle mehr?
Nicht so wirklich. Also ich habe vor dem Konzert und nach dem Konzert mit einigen Fans geredet und da war wirklich so dieser große Tenor, beziehungsweise eigentlich gab es zwei Tenöre. Also einmal diese Leute, die gesagt haben, dass sie davon gar nichts mitgekriegt haben, von diesen Aussagen von Naidu. Und dann die, die meinten, ja, habe ich schon mitbekommen, dass der das ein bisschen Quatsch erzählt hat, aber ist jetzt ja auch schon ein paar Jahre her, hat sich entschuldigt, jeder hat eine zweite Chance verdient. Und ganz, ganz oft habe ich gehört, ja, also ich war früher großer Fan von ihm und die Musik, die bedeutet mir einfach so wahnsinnig viel. Und die meisten der Fans, die waren auch so zwischen 20 und 45, würde ich schätzen. Also diese Generation, die aufgewachsen ist mit diesen Hits von Naidu und ihm als diesem Vorzeige-Popstar, da fällt die Trennung von Werk und Autor wahrscheinlich besonders leicht. Also ich bin auch in dieser Altersgruppe. Bedeuten diese Songs auch was? Naidu hat nach wie vor eine wahnsinnig gute Stimme, aber ich muss auch sagen, mittlerweile höre ich seine Texte auch einfach anders. Also so Sachen wie, dass wir Mut zu Veränderung brauchen, was wir alleine nicht schaffen, schaffen wir dann zusammen, dass wir nicht aufhören sollen, von einer besseren Welt zu träumen. Ich habe das früher immer so auf die eigenen persönlichen Probleme bezogen, aber es ist auch einfach sehr doppeldeutig und man fragt sich schon, von was für einer Welt er da träumt oder geträumt hat, welche Veränderungen er da besingt mit diesen antisemitischen oder auch rassistischen Aussagen von ihm im Hinterkopf.
Jetzt wurde das Konzert natürlich mit Spannung erwartet. Hat Xavier Naidoo denn jetzt selbst das Ganze irgendwie thematisiert heute Abend?
Also er hat einmal so relativ zu Beginn mit so einem Augenzwinkern gesagt, wo wart ihr alle denn die ganzen Jahre? Und das war eigentlich mehr oder weniger das einzige Mal, dass er diesen Elefanten im Raum angesprochen hat, warum er denn eigentlich so lange nicht mehr auf der Bühne gestanden hat, also oder warum ihn auch so viele nicht sehen wollten. Dieses kurze Distanzierungsvideo, das wir vorhin gehört haben, das ist nach wie vor seine einzige Entschuldigung oder auch Form der Reue, die es von ihm gibt, was ja auch sehr kritisiert wird, also dass er nie versucht hat, ernsthaft diesen Schaden wieder gut zu machen, den er angerichtet hat oder dieses Leid, das er verursacht hat über seine Karriere hinweg. Die Chance, die hat er definitiv heute Abend nicht genutzt, also diese buchstäbliche Bühne, die er da hatte. Aber was er immer wieder wiederholt hat, war, ich bin wegen euch hier, ihr seid der Grund, warum ich hier stehe, wir machen das alles für euch, das hier ist nur für euch. Wobei es ganz selbstlos wahrscheinlich dann doch nicht war, also als die ganze Halle beim Song »Wo willst du hin?« mitgesungen hat, da meinte er dann schon, wow, davon habe ich geträumt.
Ja, die Frage ist er wirklich geläutert oder war die Entschuldigung eher so ein cleverer Schachzug, um wieder an den Start zu kommen? 2020 hat sich ja RTL auch von ihm getrennt, wo er in der Jury zu Deutschland sucht den Superstar saß. Nach wie vor sind gegen den 54-Jährigen beim Landgericht Mannheim zwei Verfahren anhängig. Unter anderem geht es dabei um frühere Vorwürfe wegen Volksverhetzung. Seine Anwälte bestreiten die Vorwürfe. Also wie bewertest du denn dieses Comeback?
Also ich finde, das Konzert hat auf jeden Fall gezeigt, dass einem die deutschen Fans so gut wie alles verzeihen, solange man gut genug singt und genug schöne Lieder hat oder hatte. Bin halt wahnsinnig gespannt, wie das jetzt weitergeht. Also die Tour, die wird jetzt wahrscheinlich einfach ein sehr, sehr großer Erfolg. Und dass Naidu dann wahrscheinlich auch bald wieder in Podcasts sitzt und die ersten TV-Sendungen absolviert und dann früher später dann auch so ein bisschen egal ist, dass er mal gesagt hat, dass, Zitat, die Juden sich die Welt zu untertan gemacht haben. Also wie gesagt, ohne das wirklich aufzuarbeiten oder wieder gut zu machen und dieses Zeichen, das das dann setzt und die Normalisierung, die das mit sich bringt, die finde ich schon beunruhigend.
Jetzt müssen wir aber noch ein Wort zur Musik verlieren. Was war das für Musik heute Abend? Der war ja 6 Jahre nicht auf der Bühne. Gab es jetzt also neue Songs oder war das das, was man schon von ihm kannte?
Das war eigentlich 2 Stunden Greatest Hits, würde ich sagen. Insgesamt, ich glaube, so 24 Songs waren es. Bei den meisten hat die Halle wirklich getobt, laut mitgesungen. Er hat immer wieder das Mikrofon ins Publikum gehalten und konnte das eigentlich für sich singen lassen. Hat das mit einer Band gespielt, von denen, ich glaube, von 6 Leute waren es insgesamt. 3 davon waren Leute, mit denen er schon seit Jahrzehnten spielt. Also diese Band, die ist tight, die hat das drauf. Er hat, wie gesagt, auch wahnsinnig gute Stimme nach wie vor. Aber es hat alles so einen sehr, sehr komischen Beigeschmack.
Vielen Dank, Mike Herbstreut. Wir sprachen über das Konzert-Comeback von Xavier Naidu. Und es begann heute in der Lanxess Arena in Köln. Und die Tour geht im Januar weiter, unter anderem durch Oberhausen, Zürich, Wien, München, Hamburg und Berlin. Ja, und jetzt gibt's nur noch knapp eine Woche bis zum Weihnachtsabend und wir öffnen ein weiteres Türchen mit einer Buchempfehlung unserer Literaturredaktion.
Adventskalender. Ich bin Sarah Elsing, Autorin und Redakteurin bei der Lesart. Ich verschenke Pierre Bourdieu, die männliche Herrschaft. Soziologie ist ein Kampfsport, hat Bourdieu einmal gesagt. Und wenn man in Zeiten wie diesen in den Diskursring steigt, ist es hilfreich, finde ich jedenfalls, Bourdieu als Trainer gehabt zu haben. Er erklärt nämlich, wie symbolische Macht funktioniert. Und zwar am Beispiel der männlichen Herrschaft. Er fragt sich, warum ist das Patriarchat eigentlich über die Jahrtausende so stabil geblieben? Ganz einfach, weil die meisten Menschen die männliche Herrschaft so sehr verinnerlicht haben, dass sie es selbst gar nicht mehr merken. Das steckt ihnen sogar in den Körpern. Das ist der berühmte Habitus. Wie sich der in der Sprache und im Auftreten einer Person zeigt, die vom Patriarchat so richtig profitiert, kann man gerade hervorragend an unserem Kanzler Friedrich Merz beobachten. Ich schenke das Buch meinem guten und schlauen Freund Sören. Wir diskutieren viel und gern, aber manchmal, besonders bei politischen Themen, arten unsere Diskussionen etwas aus. Was ein bisschen lustig ist, weil wir uns bei einem Kurs zu gewaltfreier Kommunikation kennengelernt haben. Ihm war zum Beispiel noch nie in den Sinn gekommen, dass das Ehegattensplitting Frauen in die Rolle der Hinzuverdienenden drängt. Und dass der Staat damit die menschliche Herrschaft aufrechterhält, kam ihm vollkommen absurd vor. Und das, obwohl er promovierter Jurist ist und selbst für den Staat arbeitet. Ich hoffe jedenfalls, dass sich unsere Diskussionen nach Sörens Bourdieu-Lektüre weniger wie Boxkämpfe anfühlen. Außerdem, mit einem Mann freundschaftlich über die männliche Herrschaft zu sprechen, ist immer eine gute Tat.
Sarah Elsing verschenkt Pierre Bourdieu, die männliche Herrschaft, aus dem Französischen von Jürgen Bolder. 211 Seiten gibt's für 15 Euro. Ja, und Empfehlungen für Bücher, die gibt's nicht nur in diesen Wochen kurz vor Weihnachten in unserem literarischen Adventskalender, sondern heute mal auch in der Kulturpresseschau von Hans von Trotha. Er hat bereits die Feuilletons der gedruckten Zeitung vom Mittwoch, dem 17. Dezember gelesen.
Fast Weihnachten. Da kommt ein Buchtipp von Carla Bruni gerade recht. Genauso wie eine Interpretation des Weihnachtsfests als Neuanfang und Kommentare zu dem, worum es Weihnachten vor allem geht: Essen. Im FAZ-Feuilleton erfahren wir, auch wenn wir es nicht glauben, was es bei Janis Koltermann zu Hause zum Abendessen gibt und um wie viel Uhr. Deutschland um 19 Uhr, lesen wir da. Auf dem Tisch stehen Roggenbrot, Leberwurst, Bergkäse und Linsenaufstrich, dazu Gewürzgurken und Karotten. Doch beim Blick in die Nachrichten bleibt die Stulle im Hals stecken. UNESCO erklärt italienische Küche zum Weltkulturerbe. Warum, fragt der FAZ-Kolumnist, sollen Italiener ihre Pasta künftig in dem überlegenen Bewusstsein genießen, an einem Weltkulturerbe teilzuhaben, während sich unser einer weiter für seine skurrilen Essgewohnheiten belächeln lassen muss? Es sei unschwer zu erkennen, wer sich bald zum Hüter des Abendbrots aufschwingen wird, wenn die Parteien der Mitte sich des Themas nicht annehmen. Soweit dürfe es nicht kommen, die Bundesregierung sollte jetzt einen Antrag bei der UNESCO stellen. Eine andere rettende Maßnahme für die deutsche Kultur hat gerade der CSU-Parteitag vorgeschlagen. Demnach soll künftig an Schulen bei offiziellen Anlässen die Deutschland- und die Europahymne gesungen werden, in Bayern zusätzlich die Bayernhymne. Jens Jessen meint dazu in der Zeit: Der Wunsch, bei Abschlussfeiern und Sportfesten alle zu einem gemeinsamen heiligen Abracadabra zu zwingen, hat etwas Weltfremdes und hilflos Autoritäres. Wenn schon beim CSU-Parteitag die Heuchelbereitschaft nicht groß genug war, um Söder einstimmig wiederzuwählen, warum sollte sie dann an Schulen mobilisiert werden können, um etwas dermaßen Uncooles abzuliefern, wie es nun einmal Hymnen mit ihrem schlecht gedichteten Gemeinschaftskitsch sind? Wenn die lieben Kleinen noch nicht komplett gehirngewaschen sind, wird es zu Gejohle und Faxen kommen und statt des Staatsbekenntnisses ein Zeugnis fröhlicher Ungezogenheit geliefert werden, freut sich der Zeitautor schon mal. Iris Radisch kommentiert gleich daneben das Buch von Frankreichs Ex-Präsident Sarkozy über seine 20 Tage im Gefängnis. Man wird sich diesen historischen Augenblick merken müssen. Der Weihnachtsbestseller der Franzosen 2025 ist ein Buch, in dem ihr ehemaliges Staatsoberhaupt die Glaubwürdigkeit des Staates und die Unabhängigkeit der Justiz bestreitet. Die Zeitrezensentin zitiert die erste Rezensentin des Buchs, Sarkozy-Gattin Carla Bruni. Dieses Buch ist ein Wunderwerk der Menschlichkeit und Zärtlichkeit. Ein wahrer Schatz an gesundem Menschenverstand und Lebenskraft, an Tiefe und Weisheit. Und zwischen jeder Zeile spürt man den Schlag deines Herzens. Unbedingt lesen. Wobei zu betonen ist, dass die beiden letzten Wörter zum Zitat gehören, nicht etwa zum Text von Iris Radisch. Ebenfalls in der Zeit verspricht Hanno Rauterberg, Neujahr kommt früher als man denkt, nämlich schon zu Weihnachten. Das sei in Wahrheit ein Fest des Aufbruchs und der Befreiung. Endlich vergeht das Alte, endlich soll, darf und kann etwas ganz anderes beginnen. Denn was wird da gefeiert? Eine verrückt paradoxe Botschaft, dass der Allmächtige seine Größe dadurch beweist, dass er sich säuglingsklein macht. Weihnachten meint eben jenen unerhörten Augenblick eines jeden Menschen, in dem alles möglich scheint. Wohl selten war die Sehnsucht nach solcher Offenheit größer als jetzt, wo alles schrecklich verfahren scheint. Womit wir also bei Weihnachten wären und damit wieder beim Essen. Der Taz-Kultur sagt Nora Stankewitz, systemische Therapeutin mit Schwerpunkt intuitive Ernährung, zu keinem anderen Zeitpunkt im Jahr werden wir so viel mit Essen konfrontiert. Das kann für viele Stress bedeuten, weil sie essen sollen, was ihnen eigentlich nicht schmeckt, oder weil sie weiter essen sollen, obwohl sie satt sind. Weihnachten ist auch das Fest des Diet-Talks, also der Gespräche übers Abnehmen. Nora Stankewitz ist gegen Verbote, wenn es ums Essen geht, außer einem. Ein Verbot für Diet-Talk über die Feiertage, das wäre ein guter Start, meint sie, auch um mal zu schauen, worüber man sich in der Familie noch so unterhalten kann. Vorausgesetzt, man will das wirklich wissen.
Die Kulturpresseschau von und mit Hans von Troder und das war Fazit mit Susanne Burkhardt. Ich danke für Ihr Interesse. Kommen Sie gut durch die Nacht.